Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Bevor ich mit dem Thema beginne, möchte ich mich noch in einigen wenigen Worten vorstellen, dass Sie auch etwas über den Hintergrund erfahren, den das Thema für mich hat. Als ich in die Oberstufe des Gymnasiums kam, ich komme übrigens aus Dillenburg, eine kleine Stadt in Hessen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, als ich in die Oberstufe des Gymnasiums kam, da musste man sich entscheiden zwischen sprachlichem Zweig und mathematischem Zweig. Und ich habe mich damals für den sprachlichen Zweig entschieden. Das hat in meiner Klasse nur noch ein anderer Junge getan. Die Mädchen gingen in den sprachlichen Zweig, die Jungs gingen in den mathematischen Zweig. So waren wir also nur noch zwei Jungs aus unserer alten Klasse übrig geblieben. Und als Überlebende haben wir uns dann nebeneinander gesetzt. Wir mussten ja so eine Art Notgemeinschaft bilden. Und dieser Junge war Christ und sagte zu mir, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Und ich fand das wirklich eine sehr aufregende Mitteilung und Neuigkeit. Ich habe die anderen in der Klasse gefragt, was sie über diesen Jungen denken. Und die haben gesagt, er ist Christ, weil seine Eltern auch Christen sind. Und es stimmte, seine Eltern waren auch Christen. Aber er hat sein Christsein ja nicht mit seinen Eltern begründet, sondern mit der Auferstehung von Jesus Christus. Und ich hatte damals den klaren Gedanken, dass die Auferstehung von Jesus Christus mit seinen Eltern nichts zu tun hat. Auch mit meinen Eltern nicht. Dass ich das irgendwie anders versuchen muss herauszufinden, was da dran ist. Und so habe ich dann Geschichte studiert. In Gießen, das ist die nächste Universität an Dillenburg, und dann vor allen Dingen in München. Und habe mich spezialisiert auf alte Geschichte. Ich bin also Althistoriker. Das ist eine Fachbezeichnung. Es ist also nicht so, dass jeder Historiker irgendwann automatisch zum Althistoriker wird. Sondern es ist eine Fachbezeichnung. Man versteht darunter die Zeit von Beginn der Erfindung der Schrift, vielleicht so 3000 vor Christi Geburt, bis Beginn des Mittelalters. Wann das Mittelalter anfängt, das legt jeder Professor selbst fest, irgendwann zwischen 300 und 500 nach Christi Geburt. Ich bin während meines Studiums Christ geworden und bin jetzt Leiter des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Davon war ja schon die Rede. Es gibt einige Prospekte draußen auf dem Büchertisch. Wir haben eine Homepage, das kann man auch da sehen, Institut für Glaube und Wissenschaft, iguw.de. Also iguw, Institut für Glaube und Wissenschaft. Dort finden Sie eine ganze Reihe Texte von den Themen teilweise, die wir heute Abend hier behandeln, aber auch von vielen anderen ganz klassischen Fragen oder auch aktuellen Fragen zum Thema Glaube und Wissenschaft. Wir geben eine Buchreihe heraus, das Buch von John Lennox gehört etwa dazu. Wir veranstalten Seminare, wir haben jetzt eine DVD herausgebracht, das wurde auch eben gesagt, mit nicht nur guten und wichtigen Interviews, sondern mit auch ganz faszinierenden Bildern aus dem Universum, die wir teilweise von der NASA gekauft haben. Und meine Hauptaufgabe besteht darin, Vorträge zu halten an Universitäten. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch deutschsprachigen Ausland, sondern auch in Osteuropa und in Ländern der früheren Sowjetunion. Ich werde noch in diesem Monat für jeweils eine Woche nach Georgien und Armenien fliegen und dort an Universitäten auch Vorträge halten über eine ähnliche Thematik wie heute Abend oder über den russischen Schriftsteller Dostojewski. Andere Themen sind Thema Leid, natürlich generell Glaube und Wissenschaft, der neue Atheismus. Alles aktuell war auch der Roman Sakrileg, was da ein Historiker zu sagen kann, oder der englische Schriftsteller C.S. Lewis. Zu meiner Biografie gehört, dass ich zum zweiten Male verheiratet bin. Meine erste Familie, Frau und Kind, sind vor vielen Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das war auf dem Rückweg aus der DDR. So lange ist das schon her. Und ich habe in der DDR Vorträge gehalten, das war mir nicht erlaubt zu tun. Und man hat das dann bei größeren Veranstaltungen kaschiert und hat gesagt, da hat einer eine ganz lange Reise hinter sich. Und das war eine lange Reise von Westdeutschland nach Ostdeutschland. Von Ostdeutschland nach Westdeutschland war sie noch länger. Und weil er so eine lange Reise hat, darf er auch ein etwas ausführlicheres Grußwort sagen. Und da habe ich Grußworte von 45 Minuten Länge von mir gegeben. Ich habe auch einmal bei einer Veranstaltung mit Erlaubnis der Veranstalter eine Frage kurz und knapp in 45 Minuten beantwortet. Das ist aber keine Drohung für den Fall, dass Sie nachher eine Frage an mich richten. Da werde ich mich natürlich bemühen, das etwas kürzer zu beantworten. Ich habe übrigens auch, um meine Marktchancen zu erhöhen, Ägyptologie studiert. Was leider nicht bedeutet, dass ich alles lesen kann, was ich mir kurz vorher aufgeschrieben habe, weil meine Handschrift leider nicht so besonders gut ist. Im allerersten Zeugnis, was ich bekam nach einem halben Jahr, stand nur ein einziger Satz. Jürgen hat einen guten Anfang gemacht, bis auf die Schrift. Und das ist leider durch das Hieroglyphenstudium nicht wesentlich verbessert worden. So, dann kommen wir zu dem Thema. Also wie ich schon sagte, für mich war diese Frage, um die es auch heute Abend geht, die Auferstehung von Jesus Christus und was ein Historiker dazu sagen kann, grundlegend, um mich überhaupt mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen, durch eben diese Ansprache von meinem Freund in der Schule. Und ich möchte Ihnen heute Abend sagen, was ich im Laufe der Jahre zu dieser Thematik herausgefunden habe. Es ist zunächst einmal so, dieses Thema ist nicht nur von einem besonderen Interesse für mich persönlich, gehört also sozusagen zu meiner eigenen Biografie, sondern interessanterweise ist das ja eine ganz grundlegende Frage im Zusammenhang des christlichen Glaubens. Wenn Sie das Neue Testament betrachten, dann werden Sie feststellen, dass es dort sowohl heißt, dass die Auferstehung von Jesus Christus Grundlage des christlichen Glaubens, als auch Grundlage der christlichen Hoffnung ist. Also zum Beispiel schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, an die Gemeinde in Korinth: Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann ist euer Glaube eine Illusion. Dann seid ihr noch in euren Sünden. Und Sündenvergebung ist ja etwas ganz Wichtiges im christlichen Glauben. Oder im 1. Petrusbrief heißt es: Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus von den Toten. Das heißt, die Grundlage des christlichen Glaubens und die Grundlage der christlichen Hoffnung werden verbunden mit einem Ereignis in der Geschichte. Und von daher ist ja eine interessante Frage, ob ein Historiker etwas dazu sagen kann. Und ich möchte zunächst mal Wert darauf legen, dass ich dazu spreche als Historiker, denn das hat mich damals interessiert. Ich dachte vielleicht, das ist eine rein religiöse Frage mit der Auferstehung von Jesus Christus, eine rein theologische Frage, und habe zu meiner Überraschung entdeckt, es ist auch eine historische Frage. Das ist ein Ereignis in der Geschichte, man kann etwas dazu sagen. Christen sind an Geschichte interessiert. Und es wurde eben schon darauf hingewiesen, einmal im Jahr wird in einer ganz besonderen Weise an dieses Ereignis innerhalb der Geschichte gedacht, nämlich an Ostern. Das war ja gerade vor einer Woche, dass Christen weltweit in einer besonderen Weise daran gedacht haben, Jesus Christus ist auferstanden. Eigentlich ist es sogar so, dass Christen, wenn sie an einem Sonntag zusammenkommen, was die meisten Christen machen, da an dem Tag der Auferstehung zusammenkommen. Das heißt, sie denken auch an diesem Tag in einer besonderen Weise an die Auferstehung von Jesus. Der Tag, der Sonntag gilt als der Tag der Auferstehung. Und schon im Neuen Testament kann man lesen, dass sich da auch die ersten Christen teilweise eben zusätzlich zum Sabbat am Sonntag getroffen haben, Tag der Auferstehung. Oder eine andere interessante Verbindung, es gibt ja ganz alte Glaubensbekenntnisse, in einem ganz alten Glaubensbekenntnis, was in vielen Gemeinden sonntags gesprochen wird, kommt Pontius Pilatus vor. Es kommt nicht nur Jesus und Maria vor im Glaubensbekenntnis, sondern auch Pontius Pilatus. Und man kann sich vielleicht die Frage stellen, was soll, will, darf, muss der Pontius Pilatus im Glaubensbekenntnis? Da heißt es in diesem ganz alten Glaubensbekenntnis, gelitten, gestorben unter Pontius Pilatus. Das heißt, die Christen, die dieses Glaubensbekenntnis aufgesetzt haben, wollten damit zum Ausdruck bringen, dass wir hier, was wir hier in diesem Glaubensbekenntnis über Jesus Christus sagen, das hat nicht irgendwann, irgendwo, irgendwie stattgefunden, sondern zur Zeit des Pontius Pilatus. Nicht irgendwann, irgendwo, irgendwie, sondern zur Zeit des Pontius Pilatus. Als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war. Und den kann man datieren. Althistoriker wie auch andere Historiker sind immer interessiert an Datierungen. Wann hat jemand gelebt? Wann hat etwas stattgefunden? Und in Pontius Pilatus kann man datieren. Man weiß, dass er in den Jahren 26 bis 36 nach Christi Geburt Statthalter in Judäa war. Das heißt, das, was wir hier lesen über den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus im Neuen Testament, das hat irgendwann im Laufe dieser Jahre stattgefunden. Nicht irgendwann, irgendwo, irgendwie, sondern irgendwann in der Zeit zwischen 26, 36 nach Christi Geburt. Jesus ist datierbar und lokalisierbar. Das heißt, Christen sind interessiert an Geschichte und Historiker können etwas über Jesus von Nazareth sagen. Die erste Frage, die sie stellt, ist die Frage, wie arbeiten Historiker? Weil ich spreche heute Abend nicht jetzt über die Auferstehung von Jesus Christus als Philosoph oder als Theologe oder als Naturwissenschaftler, sondern als Historiker. Und die Frage ist, was ist da Besonderes? Was unterscheidet einen Historiker von den anderen? Ich möchte zunächst mal etwas zu den Naturwissenschaftlern sagen, weil für die meisten Menschen ist die entscheidende Wissenschaft die Naturwissenschaft. Also wenn jemand an Wissenschaft denkt, denkt er nicht in erster Linie an Ägyptologen oder Althistoriker, obwohl das auch Wissenschaft ist, sondern die meisten denken dann an Physiker, Biologen, Chemiker, Mathematiker, das ist für die meisten Wissenschaft. Aber das andere sind natürlich auch Wissenschaftler. Vor einigen Jahren war ich mal bei einer Podiumsdiskussion mit einem Physikprofessor und er wurde gefragt, was er denn als Physiker sagen könne über die Wunder, die im Neuen Testament berichtet werden. Dann hat er gesagt, was soll ich da groß sagen als Physiker? Wir als Physiker haben es mit Dingen zu tun, die wiederholbar sind, reproduzierbar, prognosefähig. Das sind Wunder ja nicht. Also wenn Sie wissen wollen, ob Wunder stattgefunden hat, etwa ein Wunder im Neuen Testament, dann dürfen Sie keinen Physiker fragen, dann müssen Sie einen Historiker fragen. Das hat er natürlich auch gesagt, weil ich da saß. Aber er hat natürlich auch recht damit. Denn, so hat dieser Physikprofessor gesagt, ein Historiker kann Ihnen sagen, ob die Zeugen, die das Wunder berichtet haben, glaubwürdig sind. Und das ist tatsächlich die entscheidende Frage. Die Historiker haben es nichts zu tun mit Wiederholbarkeit, also Reproduzierbarkeit. Historiker reproduzieren nichts, man könnte sagen, sie rekonstruieren etwas. Sie rekonstruieren vergangene Ereignisse aufgrund von Indizien. Historiker führen also einen Indizienprozess. Und Historiker stellen sich tatsächlich diese Frage, wie glaubwürdig sind die Zeugen? Und je unglaubwürdiger etwas ist, was berichtet wird, umso wichtiger ist die Frage, wie glaubwürdig sind die Zeugen? Daran liegt alles. Historiker führen einen Indizienprozess und von daher könnte man sagen, wenn man das wissenschaftlich vergleichen will, arbeiten Historiker eher wie Juristen. Auch Juristen führen Indizienprozesse. Verkehrsunfall vor Gericht. Da kommt es ja zu ähnlichen Situationen, wie das für Historiker auch schon mal vorkommt. Man hat verschiedene Zeugnisse, vielleicht sogar Augenzeugenberichte bei einem Verkehrsunfall. Und dann hat man auf einmal das Problem, dass die Augenzeugen sich widersprechen. Was jetzt? Meine Historiker sind in einer etwas angenehmeren Lage als ein Richter, weil ein Richter muss ein Urteil fällen. Ein Historiker kann das theoretisch stehen lassen. Dann gesagt, das sind verschiedene Augenzeugenberichten, die wir im Moment nicht zusammenbringen. Vielleicht täuscht sich einer, vielleicht will einer uns täuschen. Vielleicht sagen alle die Wahrheit, wir haben nur noch den Schlüssel gefunden, wie wir es zusammenbringen können. Aber an sich arbeiten Historiker wie Juristen und führen einen Indizienprozess. Man muss eigentlich sogar sagen, dass in jeder Wissenschaft es um Interpretation von Indizien geht, von Fakten. Selbst in der Naturwissenschaft, es gibt Fakten, es gibt Beobachtungen und dann versucht man da eine Theorie aufzustellen anhand der Beobachtungen. Man überlegt, was könnte das bedeuten, was wir herausgefunden haben. Und dadurch versucht man auch, es nutzbar zu machen. Und wenn wir etwas interpretieren, dann ist immer eine wichtige Frage auch, was für eigene Vorentscheidungen bringen wir mit? Also was halten wir selber für glaubwürdig oder für wahrscheinlich oder für unwahrscheinlich? Von daher spielt bei Interpretationen das eigene Weltbild eine Rolle und auch die eigene Lebenserfahrung. Wir haben es eigentlich nicht nur bei den Historikern und Juristen permanent damit zu tun, dass wir Fakten interpretieren müssen, Schlussfolgerungen ziehen müssen. Das gilt übrigens auch für Ärzte. Deshalb raten ja manche Leute einem, wenn man zum Arzt geht und es irgendwie eine schwierige Diagnose gibt, dass man auch zum anderen gehen soll. Das ist dann schlecht, wenn der andere das Gegenteil sagt, dann muss man doch zum dritten gehen. Das ist also durchaus eine komplizierte Frage. Auch ein Arzt interpretiert. Also sie sagen ihm, was sie für Schmerzen haben und er versucht das zu interpretieren, versucht Schlussfolgerungen zu ziehen. Was könnte demjenigen fehlen, wie könnte ihm geholfen werden? Und da kommt es auch zu unterschiedlichen Urteilen. Das ist ja das Phänomen. Vor Gericht kann es sein, dass es zu unterschiedlichen Urteilen kommt. Manchmal werden Gerichtsverhandlungen neu aufgerollt wegen eines Formfehlers. Ist noch nicht mal was Neues passiert, nur ein Formfehler. Aber das andere Gericht kommt zum entgegengesetzten Urteil als das erste Gericht. Das hängt damit zusammen, dass Richter etwas unterschiedlich bewerten und interpretieren. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Bei allem, was ich jetzt sage, dass was Historiker arbeiten wie Juristen und arbeiten generell so, dass sie Fakten interpretieren. Und um auf die Erde kurz zurückzukommen, auch sie interpretieren etwas, was sie sehen und hören. Und kommen deshalb auch manchmal zum Leidwesen der Patienten zu unterschiedlichen Urteilen. Der Satiriker Kurt Tucholsky hat früher mal geschrieben, wenn zwei Ärzte einer Meinung sind, ist einer davon überhaupt kein Arzt. Das ist natürlich eine Übertreibung, obwohl man diese Dinge auch schon mal feststellen kann. Das ist immer das gleiche Phänomen. Wir haben es zu tun mit Interpretationen und die Frage ist der Schlussfolgerung. Und das gilt auch für die Frage der Wahrscheinlichkeit. Ich habe gesagt, Historiker fragen sich natürlich nach Wahrscheinlichkeiten. Und je unwahrscheinlich etwas ist, was berichtet wird, umso wichtiger ist die Frage, wie glaubwürdig ist der Zeuge. Denn man weiß natürlich auch als Historiker, dass manchmal im Leben etwas passiert, was enorm unwahrscheinlich ist, aber stattgefunden hat. Und zwar nicht nur im Leben eines einzelnen Menschen, sondern sogar in der Geschichte. Also bei einem einzelnen Menschen, wenn er erzählt ja manchmal, haben Sie vielleicht auch schon erlebt, erzählt einer etwas oder man hat es selber erlebt und man sagt dann meistens, das war ein unglaublicher Zufall, weil das eigentlich wirklich ein unglaublicher Zufall ist, aber man hat es erlebt. Aber auch in der Weltgeschichte passieren manchmal Dinge, die sind eigentlich im Vorhinein von niemandem absehbar gewesen. Das berühmteste Beispiel der neueren Geschichte war der Fall der Berliner Mauer im Jahre 89. Das hat unmittelbar vorher niemand geglaubt. Als jetzt vor kurzem 20-jähriges Jubiläum dieses Mauerfalls war, stand in der Zeitschrift Der Spiegel in einem Artikel, dass am Tag vor dem Fall der Mauer der deutsche Geheimdienst nicht davon ausgegangen ist, dass die Mauer fallen würde. Jetzt kann man sich als Deutscher fragen, wofür bezahlen wir einen Geheimdienst, der nicht weiß, was am nächsten Tag im eigenen Land stattfindet. Aber es hat stattgefunden. Im Nachhinein kann man alles natürlich irgendwie beliebig wahrscheinlich machen. Aber dieses Ereignis, was man ja heute noch teilweise sehen kann in alten Filmen, wie Experten sich kurz vorher über den Mauerbau äußern, zeigt auch genau diesen Punkt. Es passieren manchmal in der Geschichte einzelner Menschen oder sogar ganzer Staaten Ereignisse, auf die selbst unmittelbar vorher niemand kommt. Und das gilt auch, wie gesagt, auch in unserem Leben. Im Nachhinein kann man alles beliebig plausibel machen. Kann man immer sagen, ja, es gab ja doch schon Anzeichen mit dem Mauerfall, das hat man nur nicht ernst genommen oder nicht richtig übersehen. Darum geht es mir nicht, sondern es geht darum, festzustellen, dass also wenn man vor etwas steht, würde man nie immer das Richtige herausfinden können, wenn man bedenkt, wie es weitergegangen ist. Es gibt noch ein ganz seltsames Beispiel, was ich aber auch nicht ersparen will. Es gibt für keinen Menschen die größere Gewissheit über die eigene Existenz. Also alle Menschen sind davon fest überzeugt, dass sie selber existieren. Aber wenn wir über 100 Jahre zurückgehen, wer da alles wen geheiratet hat oder nicht, so dass es uns heute gibt, das war vor über 100 Jahren extrem unwahrscheinlich. Nur nachdem es uns heute gibt, finden wir das gar nicht unwahrscheinlich, dass es uns heute gibt. Es hat mal jemand gesagt, ich kann mir das Leben ohne mich gar nicht mehr vorstellen. Aber man kann im Nachhinein alles beliebig wahrscheinlich machen. Aber das ist sozusagen etwas, was wir ganz wichtig festhalten müssen. Historiker arbeiten wie Juristen, Historiker führen Indizienprozesse. Und das gilt, wie gesagt, nicht nur für Historiker. Und deshalb soll man sich auch nicht darüber abschrecken oder erschrecken lassen, wenn Historiker oder Theologen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das ist völlig normal. Ich bin auch schon mal darauf angesprochen worden, dass nach dem Vortrag einer sagt, ja, aber was Sie da glauben, glauben ja viele gar nicht. Kann ich nur sagen, das ist schon recht so, weil es eine Frage ist, wie man bestimmte Indizien interpretiert. Dazu werden wir gleich kommen. Und dass Menschen Indizien unterschiedlich interpretieren, zwar gerade auch in der Frage über Jesus von Nazareth, gerade in der Frage seiner Auferstehung, ist ja auch völlig offensichtlich. Weil das hängt auch zum Beispiel damit zusammen, was man für eine Weltanschauung mitbringt. Das hat aber nichts damit zu tun, ob man Historiker ist. Zum Beispiel heißt es im Neuen Testament, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Wenn ich nun glaube, es gibt gar keinen Gott, werde ich natürlich versuchen, das, was als Indiz in die Richtung einer Auferstehung von Jesus sprechen könnte, anders zu interpretieren. Das liegt aber nicht an den Indizien, sondern es liegt an der Vorentscheidung, die ich mitgebracht habe. Diese Vorentscheidung ist keine Frage eines Historikers, sondern es ist menschlich. Es gibt Leute, die glauben, dass es einen Gott gibt, und es gibt andere, die glauben es nicht. Und das ist eine Vorentscheidung, sozusagen eine Weltanschauung, von der hier wir auch versuchen, Dinge zu interpretieren. Also es muss uns nicht erschrecken, wenn es Unterschiede gibt in der Interpretation sogenannter Fakten. Es gibt also Fakten oder wir kommen da später drauf, Indizien und die müssen interpretiert werden. Wie arbeiten Historiker? Sie arbeiten wie Juristen. Ich hatte eben gesagt, Historiker sind immer daran interessiert, sich die Frage zu stellen, wie ist das Ganze mit dem Daten? Da ist es so, man geht davon aus, dass Jesus Christus einige Jahre vor Christi Geburt geboren wurde. Also es muss uns jetzt nicht beunruhigen, dass Christus vor Christi Geburt geboren wurde, weil es ja klar ist, dass die Rechnung, die wir haben, eine menschliche Rechnung ist. Sie kommt aus dem 6. Jahrhundert. Aber derjenige, der die aufgestellt hat, wonach wir heute datieren, hat nicht alles beachtet, was wir heute wissen im Zusammenhang, was im Neuen Testament berichtet wird über die Geburt von Jesus. Und auch beim Tod gibt es keine hundertprozentige Einigung, obwohl die meisten Theologen und Historiker, die sich damit beschäftigen, sagen, aufgrund der Indizien, die wir haben im Zusammenhang mit dem Tod von Jesus, war der Tod wahrscheinlich am 7. April des Jahres 30. Also wir stehen eben genau innerhalb dieser Jahre, in der Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war. Wir sprechen also über das Jahr 30. Wie arbeiten Historiker? Also erste war, sie arbeiten, indem sie einen Indizienprozess führen. Diese Indizien, das sind also geht zurück auf Zeugenaussagen. Das wäre also, man muss zunächst mal suchen, was sind die Zeugen, denen man vertrauen kann, und was behaupten die Zeugen. Das sind sozusagen zwei Schritte. Zunächst mal die Frage der Zeugen. Bei den Historikern gibt es direkte Zeugen und indirekte Zeugen. Also direkte Zeugen, das sind etwa Historiker, die etwas schreiben über ihre eigene Zeit oder die anhand von anderen Quellen etwas schreiben über vergangene Zeiten. Denn das sind direkte Zeugen über historische Ereignisse. Aber es gibt auch indirekte Zeugnisse, zum Beispiel Briefe aus der Antike. Für den Untergang der Römischen Republik sind die Briefe von Cicero von einer großen Bedeutung. Das sind keine historischen Zeugnisse in dem Sinn, dass sie etwas schreiben wollen, wie die Geschichte gerade abläuft oder wie sie früher ablief. Aber man kann aus Briefen natürlich Schlussfolgerungen ziehen, was hat die Menschen beschäftigt? Welche Probleme hatten sie? Wie haben sie versucht, Lösungen zu finden? Und das ist auch bei den Briefen des Neuen Testaments der Fall. Wir haben uns nämlich im Neuen Testament interessanterweise auch mit genau diesen beiden Gruppen von Quellen, also von Zeugnissen zu tun, direkten und indirekten. Also Direkten, die etwas schreiben über ihre Zeit, und Indirekte, die zwar auch etwas von ihrer Zeit schreiben, aber nicht eigentlich historisch betrachtet werden wollen. Denn es ist so, wenn wir uns mit den Quellen über Jesus Christus und den ersten Christen beschäftigen, dann ist das, was für uns am nächsten dran ist, was für uns also am glaubwürdigsten ist, gesammelt innerhalb der Texte, die wir im Neuen Testament finden. Und wir finden im Neuen Testament auch diese beiden Gruppen. Also wir finden einmal historische Berichte, das sind die Evangelien und die Apostelgeschichte. Und wir finden die indirekten Berichte, also die Briefe. Es gibt ja eine ganze Reihe Briefe, vor allen Dingen von Paulus. Und da ist das Gleiche. Wir können aus den Briefen, die nicht eigentlich historisch sein wollen, die nicht über historische Fragen schreiben wollen, können wir trotzdem einiges für uns sehr Interessante entnehmen. Was hat die Leute beschäftigt? Was hat sie bewegt? Wie haben sie versucht, ihre Fragen zu beantworten? Also diesen Schlüssel für Zeugnisse der Antike, direkte Art und indirekte Art, das finden wir auch in den Texten, die im Neuen Testament zusammengestellt sind. Ich habe eben gesagt, für uns die wichtigste Quelle über Jesus und die ersten Christen sind diese Texte aus dem Neuen Testament. Wenn das so ist, dann gibt es natürlich einige Fragen. Und ich möchte diese Fragen mit Ihnen kurz ansprechen, die Historiker dann haben. Es gibt wenige Texte außerhalb des Neuen Testaments, die von Historikern als vertrauenswürdig für Jesus und die ersten Christen angesehen werden. Einer der bekanntesten Texte ist ein Text des römischen Historikers Tacitus. Tacitus hat über das erste Jahrhundert geschrieben, eine Geschichte der römischen Kaiser und natürlich auch des römischen Senats und was Rom so bewegt hat. Und er hat auch tatsächlich etwas über Jesus Christus geschrieben. Und zwar im Zusammenhang mit dem Brand Roms zur Zeit des Kaisers Nero. Im Jahre 64 wurde Rom in Brand gesteckt. Und Nero hat offiziell die Christen bezichtigt, sie hätten Rom in Brand gesteckt. Das hat niemand geglaubt, also weder die römische Bevölkerung noch Tacitus. Aber die Christen wurden dafür verurteilt und umgebracht. Und darüber schreibt Tacitus. Und weil er darüber schreibt, muss er jetzt seinen Lesern auch erklären, wer sind denn diese Christen, die auf einmal hier in der Weltgeschichte tragisch auftauchen und also fälschlicherweise angeklagt und verurteilt und hingerichtet werden. Und da schreibt er diesen Satz in seinem Buch, das ist ungefähr um 115, 117 nach Christi Geburt geschrieben. Also schreibt er über die Christen: Der Name Christen stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Man kann sagen, dieser Satz hat schon im Kern auch eine ganz zentrale Aussage, die wir in den Evangelien des Neuen Testaments finden. Da läuft es geradezu auf diesen Moment hin, dass Jesus hingerichtet wird unter Pontius Pilatus zur Zeit des Kaisers Tiberius. Das finden wir also auch in dieser Textstelle bei Tacitus. Es gibt bei dem jüdischen Schriftsteller Flavius Josephus zwei Erwähnungen von Jesus. Die eine Erwähnung ist eine sehr indirekte, weil er wird nur erwähnt, dass irgendwo ein Bruder von Jesus aufgetaucht ist. Die Textstelle war trotzdem in früheren Zeiten nicht ganz uninteressant, weil im Kommunismus immer wieder behauptet worden ist, Jesus habe gar nicht gelebt. Und dann kommt man sagen, immerhin gibt es bei Flavius Josephus die Beschreibung eines Bruders von Jesus. Und man kann dann sagen, wer einen Bruder hat, hat er vielleicht selbst auch gelebt. Also das wäre jetzt eine Hilfe vielleicht. Und dann gibt es eine andere ganz berühmte Stelle bei Flavius Josephus, wo sehr positiv über Jesus geschrieben wird, dass er wunderbare Dinge getan hat, ja sogar, dass er der Messias war. Und da sind aber die meisten der Autoren, der Historiker und Theologen, die sich damit beschäftigen, der Meinung, das kann jedenfalls so genau, wie es da steht, nicht von Josephus selber sein. Das muss ein Abschreiber geändert haben. Aber man ist sich da uneinig, weil man sagt, das ist eine so positive Beschreibung von Jesus, die ist eigentlich undenkbar für einen jüdischen Autor. Allerdings ist in allen Handschriften drin und der Stil entspricht auch dem Stil, den Josephus sonst hatte innerhalb seiner Texte. Von daher ist es eine umstrittene Stelle. Aber das, wo wir am meisten finden über Jesus und die ersten Christen, sind tatsächlich die Texte des Neuen Testaments. Und da stellen sich zwei Fragen bis heute generell. Die erste Frage ist die, wollen diese Texte überhaupt historisch ernst genommen werden? Also manchmal sagt man ja, das sind Texte, die sind ja bald 2000 Jahre alt, die Leute hatten gar kein historisches Interesse. Oder also so wie wir, die wollten gar keine Geschichte in unserem Sinne schreiben, sondern die haben halt so ein paar, was sie gehört haben, mehr so Legenden aufgeschrieben, aber die hatten nicht unser Wahrheits- und Geschichtsverständnis. Und es ist ja bei jedem Text zunächst mal grundlegend, dass man versucht herauszufinden, was hat der Text für ein Selbstbewusstsein? Was will er, was sagt er selber? Wie will er verstanden werden? Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Und es gibt glücklicherweise für Historiker auch eine Beschreibung des Selbstverständnisses eines der Autoren der Evangelien, und zwar vom Lukas-Evangelium. Und zwar der allererste Satz, den lese ich Ihnen mal vor, der ist ganz berühmt, der ist relativ lang, geht also über 4 Verse. Da heißt es, viele haben es schon unternommen, einen Bericht zu verfassen von den Ereignissen, die unter uns geschehen sind, die uns diejenigen überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und auch Diener des Wortes gewesen sind. So habe ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilos, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Das ist der Anfang des Lukas-Evangeliums. Und aus diesem einen Satz, der sich über 4 Verse zieht, kann man einige interessante Schlussfolgerungen ziehen. Erstens schreibt Lukas, viele haben es schon unternommen. Das heißt, er ist nicht der Erste, der ein Evangelium schreibt. Es lag andere schriftliche Berichte vor. Er schreibt leider nicht, welche er vorliegen hatte, von daher gibt es dann nur Vermutungen, was er gemeint haben könnte. Zweitens, es gibt Augenzeugen. Das ist natürlich immer besonders interessant, wenn ein Historiker Augenzeugen vorfindet, die er befragen kann. Das ist natürlich ein besonders wichtiger Punkt. Drittens, er hat eigene Recherchen angestellt, wie er schreibt. Viertens, er schildert das Ganze einer Reihenfolge nach. Reihenfolge kann chronologisch sein oder auch thematisch. Beides sind ja Reihenfolgen bei Historikern. Und das Fünfte, er hat das Evangelium für einen gewissen Theophilos geschrieben, der wohl eine Unterweisung hatte im christlichen Glauben und dem er jetzt darstellen will, was ist die historische Grundlage dessen, worin du unterwiesen worden bist. Und natürlich ist Lukas auch davon ausgegangen, dass es nicht nur für Theophilos bleibt, sondern dass auch andere das lesen werden. Das ist das Selbstverständnis. Wir haben auf unseren Seiten einen Text von Frau Botermann, sie ist Althistorikerin an der Universität Göttingen und sie schreibt, dass das ein Text ist, der uns darüber Aufschluss gibt, dass Lukas wirklich wie ein Historiker verstanden werden will und, das ist ihre Schlussfolgerung auch in ihrem Artikel, auch wie ein Historiker, auch ein Moderner gearbeitet hat. Es gibt andere schriftliches Material, es gibt Augenzeugen, er hat eigene Recherchen angestellt und er muss das Ganze ordnen. nach bestimmten Überschriften, die er für wichtig findet. Jeder, der etwas schreibt, ordnet etwas, weil er eine Zielsetzung hat, warum er das schreibt. Und man kann nicht sagen, so Frau Botermann, er habe kein historisches Interesse. Doch, er geht genauso vor, und das begründet er ja und das stellt er dar, wie auch heute ein Historiker vorgehen würde, der über Ereignisse von heute schreiben würde. Und Lukas ist für uns deshalb so von großem Interesse, weil er auch der Autor der Apostelgeschichte ist. Also praktisch das größte Stück, was wir haben über Jesus und die ersten Christen, stammt ein Evangelium und die Apostelgeschichte, stammt von einem Autor, der etwas über sein Selbstverständnis sagt. Und es gibt keinen Grund, nicht auch davon auszugehen, dass die anderen Autoren, die ein Evangelium geschrieben haben, was wir im Neuen Testament finden, ähnlich oder sogar genauso gedacht haben, die gleichen Zielsetzungen hatten wie Lukas. In der Apostelgeschichte ist es ja sogar noch so, dass Lukas als Begleiter des Paulus selber Augenzeuge war. In der Apostelgeschichte gibt es ja die sogenannten Wir-Passagen, also da Abschnitte, wo man sehen kann, dass Lukas eben Begleiter des Paulus war und selber also darüber etwas schreibt. Also man kann nicht sagen, kein historisches Interesse. Doch, er hatte ein historisches Interesse und er geht vor eben wie auch andere Historiker der Vergangenheit oder Gegenwart. Es gibt übrigens eine Stelle im Lukas-Evangelium, die wird immer kurz vor Weihnachten am dritten Advent gelesen, vielleicht erinnern Sie sich das, da beginnt das dritte Kapitel mit dem Satz: Dies geschah im 15. Jahr der Regierungszeit des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus, als Herodes, wenn alle möglichen Leute aufgezählt. Das war die antike Art zu datieren. Also das wäre so, als würde man schreiben, im 4. Jahr von Barack Obama, als Angela Merkel, Nicolas Sarkozy und wie sie alle heißen, gerade an der Regierung waren. Da weiß man, aha, das Jahr ist gemeint. Da gibt es ein paar Verschiebungen, vielleicht gibt es ein paar leichte Probleme, aber man weiß, die haben alle regiert. So hat man in der Antike datiert. Auch das zeigt nicht irgendwann, irgendwo, irgendwie, sondern wir sprechen von einem ganz bestimmten Jahr. Und das hilft auch Historikern, zu fragen, mit zu bedenken, wann war nun die Kreuzigung von Jesus und Ähnliches mehr. Kommen wir noch zu der zweiten Frage, also nicht nur das Selbstverständnis der Autoren. Die zweite Frage ist der zeitliche Abstand. Wie groß ist der zeitliche Abstand der Evangelien zu den Ereignissen, über die sie schreiben? Da gibt es, um es kurz zu machen, in der Theologie, auch bei den Historikern, eine Mehrheitsmeinung, eine Minderheitsmeinung. Die Mehrheitsmeinung geht davon aus, dass die Evangelien, wie sie vorliegen, also in der Form, wie sie heute vorliegen, geschrieben wurden von ungefähr 70 bis ungefähr 95. Also Markus als das Älteste davon gehen die meisten aus, dann Matthäus und Lukas und zum Schluss das Johannesevangelium. Es gibt aber eine Minderheitenmeinung, die auch durchaus starke Befürworter hat, die der Meinung sind, die Evangelien in der Form, wie sie vorliegen, wurden geschrieben zwischen 40 und 65. Das wäre natürlich deutlich näher. Das Ganze hängt damit zusammen, das ist auch eine Frage der Interpretation von Indizien, das Ganze hängt damit zusammen, wie man die Frage bewertet, ob die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 im Neuen Testament erwähnt wird oder nicht. Also indirekt, direkt wird sie nicht erwähnt, aber ob sie indirekt vorkommt oder nicht. Weil im Jahr 70 ist Jerusalem von den Römern belagert worden, ist in Schutt und Asche gelegt worden, auch der Tempel ist zu großen Teilen zerstört worden. Und so sagt man, da ist man sich alle einig, wenn die Evangelien nach 70 geschrieben worden wären, müssten wir etwas finden über die Zerstörung Jerusalems. Oder umgekehrt, wenn wir nichts in den Evangelien finden, müssten sie eigentlich vor 70 geschrieben sein. Denn wir finden viele Hinweise auf Jerusalem und den Tempel. Die spannende Frage ist also, finden wir was oder finden wir nichts? Und die meisten Theologen sagen, wir finden was. Zum Beispiel, wenn Jesus in Lukas Evangelium Kapitel 19 zitiert wird mit den Worten über Jerusalem, hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Aha, sagt man, 70 blieb kein Stein auf dem anderen, also nach 70 geschrieben. Nun, wer jetzt kurz nachdenkt, weiß, dass das Ganze eine Denkvoraussetzung hat, dieses Argument. Das könnte ja im Ergebnis stimmen, das Ganze hat eine Denkvoraussetzung, die man sich natürlich, darüber muss man sich klar sein. Die Denkvoraussetzung heißt, es ist nicht möglich, dass ein Mensch zu seinen Lebzeiten etwas sagt, was nach seinem Tode eintrifft. Das ist die Voraussetzung des Arguments. Wenn man, es gibt wohl auch Beispiele in der Geschichte, bei Josephus und anderen, wenn man aber das für möglich hält, dass ein Mensch, wenn man mal ganz weglässt, dass Jesus Gott war, wenn man das mal ganz weglässt, sondern ein Mensch etwas sagt, was erst prophezeit, was erst nach seinem Tode eintrifft, warum soll das nicht möglich sein? Aber das ist die Denkvoraussetzung. Aber inzwischen hat sich die Sache insofern noch etwas verändert, dass es inzwischen auch Historiker gibt, die sagen, es gibt eigentlich kein Anzeichen in den Evangelien auf die konkrete Situation des Jahres 70. Das, was dort zitiert wird von Jesus, sind Worte aus dem Alten Testament. Feuer hat eine wichtige Rolle gespielt, kommt überhaupt nicht vor. Und deshalb kommen immer mehr, vor kurzem auch in einer Doktorarbeit an der Universität Konstanz, alte Historiker zu der Meinung, die Evangelien, auch das Lukas-Evangelium, haben nichts gewusst von der Zerstörung Jerusalems. Also müssen die Evangelien vor 70 geschrieben sein. Das kann jeder halten, wie er möchte. Es ist eine Frage der Interpretation von Indizien. Egal, was man nimmt. Wir hätten also einen zeitlichen Abstand entweder von etwa 40 bis 70 Jahre nach den Ereignissen oder einen zeitlichen Abstand von 10 bis 30, also wenige Jahrzehnte später. Und Frau Botermann legt Wert darauf, in ihrem Aufsatz zu sagen, der Lukas hatte nicht nur Augenzeugen, die er befragen konnte, sondern die Augenzeugen lebten auch noch, als er das Evangelium veröffentlicht hat. Jetzt egal, ob es kurz vor oder auch kurz nach 70 veröffentlicht worden ist. Das waren wenige Jahre oder Jahrzehnte später. Bei Tacitus ist es etwas später verfasst. Das ist ja dann erst zu Beginn des 2. Jahrhunderts und Flavius Josephus Ende der 90er Jahre. Aber das sind so zwei Vorfragen, die man hat, aber die ich Ihnen doch gerne mitteilen wollte, um diese These zu untermauern. Es geht bei Historikern auch in einer ganz besonderen Weise immer um die Frage, wie groß ist der zeitliche Abstand. Und der ist ziemlich nah an den Ereignissen. Wenige Jahre bzw. Jahrzehnte an den Ereignissen, sodass Leute noch gelebt haben, die Zeugen waren von Jesus und von Paulus. Die also bezeugen konnten, das, was in den Evangelien steht oder auch in der Apostelgeschichte. Und zwar als die Evangelien bzw. die Apostelgeschichte damals veröffentlicht wurden. So viel zu den Vorfragen, kommen wir zu den Indizien. Wie ich sagte, wir führen einen Indizienprozess, wir brauchen Indizien und müssen zunächst einmal klären, was ist von den Zeugen, der Glaubwürdigkeit der Zeugen zu halten. Und da haben wir uns vor allen Dingen zwei Fragen angesehen. Was haben die für ein Selbstverständnis? Wie wollen sie betrachtet werden? Dazu eben das Zitat aus dem Lukas-Evangelium. Und das zweite, wie groß ist der zeitliche Abstand? Kommen wir nun zu den Indizien selbst. Also es geht ja um die Frage, was kann ein Historiker sagen über die Auferstehung von Jesus Christus? Historiker führen Indizienprozesse. Welche Indizien gibt es, mit denen er es zu tun hat, wenn er nachdenken will darüber, ob Jesus auferstanden ist oder nicht? Also aus Sicht eines Historikers. Man kann sagen, es gibt drei Punkte, mit denen man sich als Historiker beschäftigen muss. Erstens, das leere Grab. Zweitens, die Begegnungen mit dem Auferstandenen und drittens, die Verwandlung im Leben der Jünger. Also erstens, das leere Grab, zweitens, die Begegnungen mit dem Auferstandenen und drittens, die Verwandlung im Leben der Jünger. Fangen wir mit dem leeren Grab an. Nach den Berichten der Evangelien war das Grab von Jesus am dritten Tage leer. Kreuzigung am Freitag und am Sonntagmorgen sozusagen wurde das Grab leer vorgefunden. Man hat damals ersten und letzten Tag mitgezählt, also Freitag, Samstag, Sonntag, erster, zweiter, dritter Tag. Wenn ich früher in der DDR gefahren bin, musste ich immer was am Eingang bezahlen und die haben auch immer antik gezählt. Also auch immer ersten und letzten Tag mitgezählt, muss man immer die volle Summe da abgeben. Also, das kommt in den Evangelien, kommt überall das leere Grab vor. Es wird in der Antike nicht bestritten, das leere Grab. Die spannende Frage ist, wie ist es leer geworden? Man spricht dann davon, dass das leere Grab ein notwendiges Indiz ist, aber kein hinreichendes Indiz. Also sozusagen notwendig, aber nicht hinreichend. Also notwendig, also um Klavier spielen zu können, ist es notwendig, dass ein Klavier dasteht. Sonst könnte man kein Klavier spielen. Für mich ist das nicht hinreichend, weil ich kann gar kein Klavier spielen. Also mir nützt das nichts, aber es wäre notwendig, wenn ich das könnte. Und so sagt man, das leere Grab ist notwendig, aber nicht hinreichend. Es ist deshalb notwendig, weil man sagt, es ist unvorstellbar, dass die Jünger in Jerusalem, was sie getan haben, verkündigen, der Jesus, den ihr, wie ihr wisst, gekreuzigt habt, den hat Gott von den Toten auferweckt. Und dann würden die zum Grab kommen und sagen, da liegt er ja. Also das ist nicht möglich. Das Grab muss leer gewesen sein. Aber das ist nicht hinreichend für die Auferstehung, weil die spannende Frage ist, wie wurde es leer? Und schon im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, heißt es, dass die Gegner der Auferstehung sagen, der Leichnam wurde gestohlen, Diebstahl. Matthäus 28, 13 können Sie das finden, also sozusagen, was die Gegner sofort sagen. Dieses Argument ist aus einer anderen Sichtweise aber auch wieder hochinteressant für Historiker, weil er ist ein Hinweis darauf, dass die Jünger die Leiblichkeit der Auferstehung verkündet haben. Also sie haben nicht gesagt, er ist in mir auferstanden oder in uns, er lebt in uns weiter mit seinen Denken und Gedanken, sondern sie haben gesagt, er ist leiblich auferstanden. Und weil sie die Leiblichkeit der Auferstehung betont haben, was man auch an anderen Stellen des Neuen Testaments sehen konnte, von daher war das für die Gegner der Auferstehung ein wichtiges Argument zu sagen, der Leichnam ist gestohlen worden. Und wenn wir ihn finden, ist das Argument der leiblichen Auferstehung natürlich widerlegt. Wäre es keine leibliche Auferstehung gewesen, dann müsste man nicht sagen, der Leichnam ist gestohlen worden, weil dann hätte das Auffinden des Leichnams nicht ausgesagt, wenn die Jünger sowieso behauptet haben, er ist im Geiste auferstanden. Aber offensichtlich haben sie verkündet, er ist leiblich auferstanden und der Leichnam war nicht auffindbar. Deshalb ist auch dieser Vorwurf, dass das Grab durch Leichenraub leer wurde, ein interessantes Indiz auf die Verkündigung der Jünger, nämlich die Verkündigung der Leiblichkeit der Auferstehung. Es werden für das leere Grab drei Gruppen von Zeugen genannt, Soldaten, die das Grab bewachen sollten, Frauen, die kamen, um den Leichnam eine Ehre zu erweisen und einzubalsamieren, und Jünger, die dann von den Frauen gerufen wurden, weil das Grab leer war. Und die interessanteste dieser drei Gruppen ist zweifellos die Gruppe der Frauen. Da gibt es auch eine gewisse Literatur drüber, über die Gruppe der Frauen. Und zwar möchte ich hier vor allen Dingen einen zitieren, der kein Christ ist, Pinchas Lapid. Er war Professor für Neues Testament, er war Jude. Er hat viel über das Neue Testament geschrieben, auch ein Buch direkt zum Thema Auferstehung. Und er hat geschrieben, es ist doch eigentlich sehr überraschend, dass sowohl Frauen die ersten Zeugen am leeren Grab waren, als auch Frauen die ersten Zeugen des Auferstandenen waren. Und zwar ist das deshalb überraschend, weil das Zeugnis von Frauen damals vor Gericht, so Lapid, nichts galt. Und dann sagt er, was macht es für einen Sinn, für eine erfundene Geschichte Frauen als Zeugen aufzurufen, deren Zeugnis nichts gilt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also wenn ich damals also einen Vortrag gehalten hätte, gesagt, es gibt drei Gruppen von Zeugen, Soldaten, die Frauen und die Jünger, dann hätte man gesagt, du sprichst von drei Gruppen, nennst aber nur zwei, weil die dritte gibt es ja gar nicht. Und das, was Lapid sagt, das ist doch sehr seltsam. Wenn die Leute wirklich das erfunden haben, dann hätten sie das schenken können, weil das überzeugt natürlich wirklich keinen. Also sozusagen ein spannender Nebenpunkt, aber für viele ist das nicht nur ein Nebenpunkt, sondern geradezu ein Hauptpunkt. Manche finden es auch sehr originell, dass im Johannesevangelium überliefert wird und offensichtlich für Petrus und Johannes ein wichtiger Punkt war, dass sie in das Grab am Ostersonntag hineinsehen und da sehen sie also das zusammengefaltete Schweißtuch. Leinentücher liegen da und das zusammengefaltete Schweißtuch. Man fragt sich jetzt, wer, der eine Leichnam stiehlt, wickelt die Leiche aus, faltet alles schön ordentlich, vielleicht gibt es Deutsche, die so ordentlich sind, also sie machen alles schön ordentlich, legen das alles dahin und nehmen dann den Leichnam mit. Das ist doch sehr ungewöhnlich, beides. Also das leere Grab ist für viele ein wichtiger Punkt, das ist auch ein interessanter Punkt, aber wie gesagt, es ist nur ein notwendiger Punkt. Es ist nicht hinreichend, das ist auch ein ganz interessanter Punkt, dass das leere Grab zu keinem Osterjubel führt. Also nicht so, dass die Jünger das leere Grab sehen und sagen, das haben wir schon immer gewusst, der bleibt nicht hier. Sondern ganz im Gegenteil, wenn sie das lesen im Neuen Testament, da steht es, Furcht und Entsetzen hat sie gepackt. Sie waren darauf nicht vorbereitet. Sie gingen davon aus, dass es am Ende aller Tage eine Auferstehung der Toten geben würde. Aber sie waren nicht darauf vorbereitet, obwohl es Ankündigungen von Jesus dazu gab, haben sie die in dem Moment nicht in ihrer sozusagen Leibhaftigkeit erfasst, dass es eine Einzelauferstehung des Messias geben würde, nicht in die alte Welt zurück, sondern in die neue Welt Gottes hinein. Aber das ist interessant, sozusagen Punkt 1, das leere Grab. Notwendig, aber nicht hinreichend. Punkt 2, die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Darüber finden wir berichtet auch in allen Evangelien am Schluss, in den Schlusskapiteln und am Anfang der Apostelgeschichte. Aber das Interessanteste für Historiker und Theologen ist jetzt hier keine direkte Quelle, wie ein Evangelium oder die Apostelgeschichte, sondern eine indirekte, nämlich eine Briefstelle. Und zwar ein Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief, den ich schon eingangs zitiert habe. Im ersten Korintherbrief hat Paulus zu einer ganzen Reihe von Fragen Stellung genommen. Und im Kapitel 15 nimmt er Stellung zu der Frage, wie kann es sein, dass es in der Gemeinde Christen gibt, die nicht an die Auferstehung der Toten glauben. Dazu äußert er sich in 1. Korinther 15. Und dann zitiert er am Anfang eine Passage, wo eigentlich alle davon überzeugt sind, dass es sich hier um ein ganz altes, manche behaupten sogar das älteste, aber das wissen wir natürlich nicht, ein ganz altes Glaubensbekenntnis handelt. 1. Korinther 15, ein ganz altes Glaubensbekenntnis, mindestens in den Versen 3 bis 5. Ob Vers 6 oder 7 noch dazugehört, ist jetzt umstritten, also bei 6. Die meisten sagen 3 bis 5 auf jeden Fall. Und zwar, wenn Sie sich erinnern oder wenn Sie jetzt zu Hause mal nachschlagen, 1. Korinther 15, dieses Kapitel fängt so an. Ich habe euch übergeben, was ich selber empfangen habe. Also er hat etwas bekommen. Die Frage ist, wann? Er hat es an die Korinther weitergegeben. Er war ungefähr im Jahr 51 in Korinth. Das kann man datieren, weil in der Apostelgeschichte steht, dass er dort einen gewissen Gallio getroffen hat. Und es gibt eine Inschrift über den Gallio und der war nur 6 Monate in Korinth. Sowas hilft, freut sich Historiker, sagen, ah, da war's, und dann können wir schön zusammenbringen. Da sind die sich begegnet. Dadurch kann man das auch datieren. Er war ja längere Zeit, also 1,5 Jahre etwa in Korinth. Und da hat er es ihnen gegeben. Der Korintherbrief selber, also dieses Glaubensbekenntnis, und der Korintherbrief selber ist ungefähr im Jahr 55 geschrieben, ob ein Jahr vorher oder später. Das heißt, er ist 25 Jahre nach den Ereignissen von Jerusalem verfasst. Deshalb, das ist ein anderer Grund, lieben die Theologen das auch mehr als vielleicht die Evangelien, weil es sagen, die sind sowieso erst nach 60 oder vielleicht sogar erst nach 70. Während hier haben wir einen ganz alten Text, also Mitte der 50er Jahre. Und jetzt die Frage des Glaubensbekenntnisses. Glaubensbekenntnis deshalb, nicht nur weil Paulus sagt, ich habe es empfangen, weitergegeben, sondern da ist wie in einem Bekenntnis 4 Verben über Jesus Christus. Ich habe an euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Christus gestorben nach den Schriften, begraben, von Gott auferweckt am 3. Tag nach den Schriften, gesehen worden. 4 Verben. Das ist sozusagen liturgisch. Und es sind, also ich glaube, es sind sich alle einig, das ist ein Bekenntnis, ein Glaubensbekenntnis. Und die spannende Frage ist jetzt, wann hat Paulus das Glaubensbekenntnis bekommen? Gibt es 2 Theologen, die in ihrem Glaubensbekenntnis selber nicht unterschiedlicher sein könnten? Das eine ist Gerd Lüdemann. Der ist ja wohl weltweit bekannteste Bestreiter der Auferstehung. Inzwischen ist er auch, hat sich öffentlich vom christlichen Glauben losgesagt. Er war Professor für Neues Testament, hat viele Bücher geschrieben und war dann auch ganz groß in den Medien, die das ja immer lieben, wenn so etwas kommt, dass er nicht an die Auferstehung glaubt. Gerd Lüdemann. Er geht davon aus, dass Paulus dieses Glaubensbekenntnis bekommen hat, als er seine Bekehrung in Damaskus erlebt hat. Also ganz am Anfang. Und Josef Ratzinger, der wirklich ein ganz anderes Glaubensbekenntnis hat als Gerd Lüdemann, in seinem Jesusbuch schreibt das auch. Er glaubt, das hat Paulus bekommen in Damaskus. Also 2 konträre Theologen, wenn man so sagen kann, die wirklich nicht zusammen, sonst noch viel verbindet wahrscheinlich im christlichen Glauben, sind sich darin einig, sie vermuten, das hat Paulus bekommen in Damaskus. Und die Bekehrung von Paulus in Damaskus wird, alles immer Indizienprozesse, auf das Jahr 31-32 gelegt. Das ist enorm nah an den Ereignissen. Also 30 die Kreuzigung, 1 bis 2 Jahre später gibt es bereits dieses festformulierte Glaubensbekenntnis, was Paulus zitiert, da hat er es bekommen und gibt es an die Gemeinde in Korinth weiter. Eine andere Möglichkeit wäre, er hat es bekommen, als er in Jerusalem war. Paulus war ja 3 Jahre nach seiner Bekehrung in Jerusalem. Das wäre also vielleicht 34, 35. Darüber erfahren wir etwas in Galaterbrief, Kapitel 1. Da war er 2 Wochen und traf sich dort mit Petrus und Johannes und Jakobus. Und man kann sich davon, kann klar davon ausgehen, dass sie sich nicht nur über die Getreidepreise und Obstpreise am Markt unterhalten haben, die werden sich auch über so Fragen unterhalten haben, über Zeugnisse der Auferstehung. Und manche sagen, vielleicht hat er da dieses Glaubensbekenntnis bekommen. Also, wie auch immer, wir haben ja ein ganz altes Glaubensbekenntnis vor uns, ein älteres jedenfalls als das Jahr 55 selbst, sondern er hat es ihm ja bereits im Jahr 51 übergeben und hat es selber da schon empfangen. Und da steht bereits drin, den hat Gott hat ihn auferweckt. Gott hat Jesus auferweckt. Das ist für viele ein ganz wichtiger Punkt. Auch weil in dieser Reihe, was aber wahrscheinlich nicht mehr zum Glaubensbekenntnis gehört, steht, er erschien 500 Brüdern auf einmal, die meisten leben jetzt noch. Jetzt noch heißt Abfassung des Korintherbriefs. 25 Jahre später. Das wäre so, als würde man etwas schreiben über das Jahr 1987. Und dann wäre es auch heute 2012, wenn vor 25 Jahren etwas stattgefunden hätte, von einer enormen Bedeutung für viele Leute, was deren Leben umgekrempelt hätte, das wüssten die noch. Und dadurch wäre es auch so, wie Paulus hier schreibt, es leben nicht mehr alle, die vor 25 Jahren Teilnehmer an diesem Ereignis waren. Einige sind entschlafen, aber die meisten leben jetzt noch. Und es ist offenkundig in diesem Absatz, was sogar Herr Lüdemann glaubt, dass Paulus die Gemeinde an etwas erinnert, was sie weiß. Also er erzählt nichts Neues in diesem Abschnitt. Er erinnert sie an etwas, weil eigentlich will er nicht die Auferstehung von Jesus beweisen. Darum geht es ihm nicht. Er will auch nicht eine historische Darstellung in seinem Brief, sondern will den Leuten die Frage beantworten, wie ist das mit der Auferstehung der Toten? Und dann sagt er im Vers 11, wie kann es sein, dass es unter euch Leute gibt, die nicht an die Auferstehung der Toten glauben, wo doch Gott Jesus von den Toten auferweckt hat? Und dann in diesem Zusammenhang deshalb zitiert er dieses Glaubensbekenntnis. Das ist also für viele eine ganz wichtige Stelle über Begegnungen mit dem Auferstandenen. Es werden diese Begegnungen berichtet, gegenüber unterschiedlichen Personen, an unterschiedlichen Orten, auch an verschiedenen Zeiten, innerhalb eines begrenzten Zeitraumes von nur wenigen Wochen, innerhalb der Tage und Wochen. Und dann, nach Ostern gibt es ja bald auch das Fest Himmelfahrt, muss man sagen, Himmelfahrt ist der logische Abschluss der Auferstehungsberichte. Weil das irdische Leben von Jesus endete nicht mit der Grablegung, sondern das irdische Leben von Jesus hatte eine Zugabe, sozusagen. Es gab eine Verlängerung. Er ist auferstanden. Und dann kommt eben die Himmelfahrt. Himmelfahrt ist die logische Konsequenz der Auferstehungsberichte. Er ist nicht im Grabe geblieben, er ist auferstanden. Also das ist sozusagen das Zweite, mit dem man als Historiker beschäftigen muss, die Berichte über die Begegnungen, die unterschiedlichen Begegnungen mit dem Auferstandenen, die wir in den Evangelien finden, in der Apostelgeschichte finden und vor allen Dingen in dieser Textstelle 1. Korinther 15. Da gibt es noch einen dritten Punkt, die Veränderung im Leben der Jünger, Verwandlung im Leben der Jünger. Da meint man zweierlei Dinge. Einmal ist es so, dass diese Jünger ja wenige Tage oder Wochen nach den Ereignissen um den Tod von Jesus verkündigt haben, der Jesus, den ihr, wie ihr wisst, gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt. Während vorher, unmittelbar danach, in den ersten Tagen, haben sie versucht zu fliehen, haben vielleicht auch versucht, wieder in ihre alten Berufe zurückzugehen. Und man kann auch das ja an einigen Stellen im Neuen Testament erkennen. Die waren total deprimiert und dachten, da alles, unsere Hoffnung, die wir auf Jesus gesetzt haben, ist vorbei. Und auf einmal treten die an in Jerusalem. Ich hatte vor kurzem, oder vor zwei Jahren, ist jetzt hier ja über zwei Jahren, eine Diskussion mit diesem Herrn Lüdemann. Wurde auch teilweise veröffentlicht. Und da war es interessant. Ich habe das so begonnen, dass es einige Punkte gibt, wo wir einer Meinung sind. Und es gibt einige Punkte, wo ich mit Herrn Lüdemann einer Meinung bin. Über die Fakten. Zum Beispiel, dass wenige Wochen nach der Kreuzigung die Jünger in Jerusalem verkündigt haben, den hat Gott auferweckt. Und sie gingen von einer leiblichen Auferweckung von Jesus aus und sie sind dabei geblieben bis zu ihrem eigenen Tod. Davon ist auch Herr Lüdemann überzeugt. Die Frage ist, wie interpretiert man das? Da kommen wir wieder zu der Frage der Indizien. Wie interpretiert man das? Also das ist das eine, Verwandlung im Leben der Jünger, dass sie das verkündigen. Sie verkündigen es trotz Verspottung, Verfolgung und Tod. Aber es gibt noch einen anderen interessanten Punkt im Leben der Jünger. Nämlich, sie kamen ja damals alle aus einem traditionellen Judentum. Und auf einmal haben sie doch ganz wichtige Punkte ihres Judeseins über Bord geworfen. Zum Beispiel haben sie sich zusätzlich sonntags zum Gottesdienst als im Tag des Herrn getroffen. Und die haben den Gottesdienst anders gefeiert als den Sabbat. Sie haben Jesus, obwohl sie aus einem ganz starken monotheistischen Tradition kamen, Jesus als Gott angebetet. Das kann man schon im Neuen Testament sehen. 1. Korinther 8, Philipper 2, Kolosser 1. Da muss etwas ganz Revolutionäres in ihrem Leben stattgefunden haben. Also den Sonntag als einen besonderen Feiertag zu sehen, das war ja der damalige im Judentum, eben was der Montag, weil der Samstag, der Sabbat war ja der eigentliche Feiertag. Das macht man nicht nebenbei, sondern da muss ja irgendwas passiert sein, dass man sagt, den Tag wollen wir feiern, zusätzlich. Das ist ein wichtiger Tag. An dem Tag war das Grab leer. Jesus ist von den Toten auferstanden. Oder Jesus anzubeten als den Schöpfer Himmels und der Erde. In ihm ist alles geschaffen, Kolosser 1. Dazu gehört schon was, das macht man nicht nebenbei. Ich möchte diesen Punkt abschließen mit einem Zitat von Pinchas Lapid, den hatte ich ja schon mal zitiert. Jüdischer Professor für Neues Testament, zu der These von Lüdemann. Ich sagte, es gab ein paar Punkte, wo mit Lüdemann einer Meinung war. Unsere Interpretation war eine unterschiedliche. Lüdemann denkt, man hat die richtige Interpretation, wenn man glaubt, es handelt sich bei den Jüngern, bei dem, was da vorgegangen ist, um Visionen und Halluzinationen. Also er bestreitet nicht, dass sie das verkündigt haben. Aber er bestreitet natürlich, dass hinter dieser Verkündigung der Jünger ein reales Handeln Gottes gestanden hat. Und dazu hat Lapid etwas sehr Schönes geschrieben. Er schreibt, also kein Christ, wenn diese aufgescheuchte, verängstigte Apostelschar, die eben dabei war, alles wegzuwerfen, um in heller Verzweiflung nach Galiläa zu flüchten, wenn diese Bauern, Hirten und Fischer, die ihren Meister verrieten, verleugneten und dann kläglich versagten, plötzlich über Nacht sich in eine selbstsichere und heilsbewusste, überzeugte Missionsgesellschaft verwandeln konnte, so genügt keine Vision oder Halluzination, um solch einen revolutionären Umschlag zu erklären. Eine solche Glaubensbewegung nur durch Autosuggestion oder Selbstbetrug in Gang zu setzen, wäre ein weit größeres Wunder als die Auferstehung selbst. Rein logisch analysiert ist also die Auferstehung Jesu das kleinere Übel für alle diejenigen, die eine rationale Erklärung für die weltweiten Konsequenzen jenes Osterglaubens suchen. Eines dürfen wir mit Sicherheit annehmen, an ausgeklügelte Theologenweisheit haben weder der Zwölferkreis noch die Urgemeinde geglaubt. Die nachösterliche Verwandlung der Jünger schließt jedenfalls die Möglichkeit einer leiblichen Auferstehung keineswegs aus. Soweit einer, der kein Christ ist. Damit bin ich am Ende. Ich wollte Ihnen heute Abend etwas sagen, über was ein Historiker sagen kann über die Auferstehung von Jesus Christus. Ich möchte als vorletztes Zitat ein Zitat des Papstes bringen, von Josef Ratzinger, der in seinem neuen Jesusbuch geschrieben hat: Die Auferstehung war ein Handeln Gottes. Da war keiner dabei. Aber die Auferstehung hat Spuren in der Geschichte hinterlassen. Und genauso ist es. Historiker können was über die Spuren sagen. Die Auferstehung selber wird nicht berichtet. Aber es werden über Spuren der Auferstehung gesprochen. Das leere Grab, die Begegnungen mit dem Auferstandenen und die Verwandlung im Leben der Jünger. Ich hatte ja meinen Bericht heute Abend, mein Referat, ganz persönlich begonnen, wie ich dazu gekommen bin, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Eben die Auseinandersetzung mit dem Freund oder ich könnte auch sagen, dass angesprochen werden durch den Freund. Und dann halt die Frage, ist das nun historisch, was kann man historisch dazu sagen? Ich hatte wirklich nicht gedacht, dass man viel dazu sagen könnte als Historiker, aber man kann einiges dazu sagen, sogar historisch gesehen ausgesprochen glaubwürdig, die Auferstehung von Jesus Christus. Und dann ging mir damals als Student auf, dass das nicht nur eine Frage jetzt ist aus der Distanz, sozusagen, wie man aus der Distanz Argumente prüft, sich mit Texten beschäftigt, sondern wenn man wissen will, ob Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann reicht nicht die Betrachtung aus der Distanz. Und das ging mir als Student damals auf. Und ich habe dann einmal eben als Student zu dem Jesus gebetet, von dem mein Freund mir sagte, dass er lebt, dass man mit ihm reden und rechnen kann. Und so hat mein Leben als Christ angefangen. Aber für mich war das ein wichtiger Punkt, mich auch als Historiker damit beschäftigt zu haben. Und was man als Historiker dazu sagen kann, das habe ich versucht, Ihnen heute Abend weiterzugeben. Vielen Dank.